Es geht darum zu hinterfragen, wie er diesen Start genutzt hat. Denn Werder hat nicht mehr so viele Patronen, die sie nutzen können. Sie haben den Trainer jetzt schon gewechselt, das Transferfenster ist zu. Es liegt jetzt wirklich daran, dass Tune das hinbekommt. Ne?
Herzlich willkommen, Grün auf Weiß, der Podcast des Weserkurier. Mein Name ist Stefan Freie, mir gegenüber JJ Bär. Und JJ hat eine Kolumne geschrieben, die uns hier wie immer beschäftigt, beziehungsweise deren Inhalte. Und in der Überschrift habe ich erstmal lesen müssen, Tunes erste Tage bei Werder Bremen werfen Fragen auf. JJ, es gibt Fragen. Kannst du sie schon mal beantworten oder erstmal stellen? Wie hättest du es gerne?
Ja, moin Stefan, erstmal moin liebe Werder-Fans. Ja, wir müssen reden. Es gibt in der Tat viele Fragen. Es wird ja auch vielen von euch so gegangen sein, dass gab eine gewisse Euphorie nach der Auftaktpressekonferenz des neuen Trainers. Er hat da mächtig auf die Raute geklopft und viele haben gedacht, wow, super. Und entsprechend groß war aber auch die Ernüchterung, als dann in Freiburg viele Dinge so liefen, wie sie Wochen und Monate lang liefen. Und das Spiel folgerichtig einfach wieder verloren wurde. Und da kommen ein paar Sachen zusammen, die einen verwundern, die Fragen aufwerfen. Und ich glaube, da müssen wir dringend drüber reden.
Du hast ja den bemerkenswerten Satz formuliert. Werder hat gespielt, wie immer, nur ohne Steffen oder so ähnlich. Ne? Also es hat sich einfach nichts geändert.
Gespielt wie unter Horst Steffen, nur ohne Horst Steffen.
Oder sowas, ja, genau. Ja, okay. Ja. Ja. Ach so, gut. Aber ganz ehrlich, haben wir jetzt die Wende schon erwartet, nur weil der Trainer gewechselt wird und 2-3 Tage Zeit hatte, mit einer Mannschaft zu trainieren, die vorher 10-mal nicht gewonnen hatte und dann bei einem Gegner antritt, der jetzt auch nicht zur Laufkundschaft zählt in der Bundesliga, haben wir eigentlich auch nicht erwartet, oder?
Nein, das ist auch gar nicht der Punkt. Aber wenn du es so machst, wie Werder es jetzt gemacht hat bei diesem ersten Spiel und in den ersten Tagen nach dem Trainerwechsel, dann kriegst du auch keine Wende hin. Mhm. Das muss man sagen. Dann ist dieser Effekt des Trainerwechsels, dieser Impuls, davon war ja die Rede bei Clemens Fritz, wir brauchen einen Impuls und dafür soll der Trainerwechsel sorgen, der verpufft natürlich, wenn du ihn nicht nutzt, diesen Trainerwechsel. Und es war ja so, dass Daniel Thun zwar ein paar Trainingseinheiten mit der Mannschaft hatte, nicht wirklich viele, wo man jetzt auch nicht wirklich viel machen kann, aber dann halt auf seine beiden Co-Trainer vertraut hat, die ja aus dem Stab von Horst Steffen sind, ne, mit Grosso, unser Christian Groß, und Rafael Duarte, der langjährige Co-Trainer von Horst Steffen. Und die beiden haben zu entscheiden gehabt, wie gehen wir das Spiel in Freiburg an. Und es ist ja nicht verwunderlich, dass sie alles so machen, wie sie in den letzten Wochen und Monaten mit Horst Steffen gemacht haben, weil sie das ja für eine gute Idee hielten. Nur hat diese Idee seit damals 10 und inzwischen 11 Spielen zu nichts geführt. Und wenn die einzige Veränderung dann die ist, dass du Keke Top in die Startelf beorderst, dann darfst du dich nicht wundern, wenn du dieses Spiel nicht gewinnst. Das reicht nicht für einen Impuls, das reicht nicht für eine Wende auf dem Feld. Und das ist ja auch das, was Marco Friedl nach dem Spiel sagt. Das war ja fast ein Hilferuf des Kapitäns, zu sagen, wir brauchen Veränderungen. So, der Trainer ist gewechselt, das Transferfenster ist zu. Die Veränderungen, die Marco da meint, die müssen ja in der Startelf stattfinden und in der Art und Weise, wie du Fußball spielst. Da muss Werder jetzt dringend ran und die Uhr tickt. Also das Spiel 1 des neuen Trainers ist wirkungslos verpufft. Spiel 2, wissen wir alle, wird super schwer gegen die Bayern. Und danach muss es ja eigentlich schon sitzen, weil dann kommen die Duelle gegen die Teams auf Augenhöhe.
Das habe ich mich übrigens zwischendurch dann auch gefragt, wie lange so ein Impuls wohl auf sich warten lassen kann. Ne? Also geht das, dass du in Freiburg am Ende erneut erfolglos bist? Geht es, dass du gegen Bayern ohnehin nichts holst? Können ja nicht ewig warten auf den Impuls. Wie lange hat er Zeit?
Die Gefahr besteht natürlich, dass wenn du jetzt auch das zweite Spiel verlierst dann gegen Bayern, und die Wahrscheinlichkeit ist ja nun mal da, da dürfen wir uns nichts vormachen, hoffen wir alle, dass wir irgendwie vielleicht einen Punkt holen können oder so oder überraschen, aber normalerweise verlierst du gegen Bayern München so. Und dann hast du die ersten beiden Spiele mit dem neuen Trainer verloren und dann ist die Frage, wo ist der Impuls? Mhm. Deshalb, viele Spiele hat Werder einfach nicht mehr Zeit, um für Veränderungen zu sorgen. Du musst jetzt an einzelne Mannschaftsteile ran. Du musst einen klaren Plan haben, wie du denn jetzt dann in diese Duelle nach dem Bayern-Spiel mit St. Pauli, mit Heidenheim, mit Mainz, die ja dann auch noch ins Weserstadion kommen etc., wie du da reingehen willst. Und am besten fängst du gegen Bayern schon an, Entscheidungen zu treffen. Und der Kader gibt ja durchaus noch ein paar Möglichkeiten her, wie du es machen kannst.
Wenn du es gerade ansprichst, Leo Bittencourt, denke ich, sollte spielen.
Ich fange bei Sammy Mbangula an.
Ist mir schon klar. Ne? Ja.
weil ich sage, das ist ja der einzige, reden wir mal über den Sturm. So,
ach was.
Ich habe geschrieben, das ist Küchenpsychologie, da bleibe ich auch bei zu sagen, weil Keketop das eine Tor jetzt gegen Gladbach im Heimspiel geschossen hat, als er reinkam, dann bringe ich ihn jetzt auch in Freiburg. Es ist deshalb nur Küchenpsychologie oder das Prinzip Hoffnung, wie man es ja auch nennen kann, denn wenn man alle Spiele in der Hinrunde gesehen hat, die Keketop in der Startelf stand, dann wusste man, das reicht nicht, um in der Bundesliga mitzuhalten. Der Junge ist noch nicht so weit. Mhm. Der zahlt da jede Menge Lehrgeld. Und genau das war wieder Teil des Problems in Freiburg. Das heißt, wenn man sich ernsthaft damit beschäftigt hat, was der Junge in der Hinrunde geleistet hat, kommt man nicht auf die Idee, dem das Mandat für die Startelf zu geben. Die Wahrscheinlichkeit, dass das gut geht, war relativ gering. Das hat mich überrascht. Das ist für mich nicht Impuls, sondern das ist für mich einfach nur das Prinzip Hoffnung. Das war mir zu wenig. Für einen Impuls und im Abstiegskampf gehört ja ganz viel Psychologie dazu, hättest du Sammy Mbangula in die Startelf beordern müssen. Mhm. Aus zwei Gründen. Erstens, ihr wisst es schon, wenn ihr uns hier regelmäßig zuhört, er ist meiner Meinung nach der einzige Spieler in der Offensive, der Spiele entscheiden kann. Das hat er ja auch bei den wenigen Siegen häufig getan, die Werder die Saison gefeiert hat. Der muss in eine offensive Position. Aber vor allen Dingen, und das meine ich mit Psychologie im Abstiegskampf, jetzt hast du einen Trainerwechsel. Sammy Mbangula hat vorher unter dem alten Trainer kaum eine Rolle mehr gespielt für die Startelf. Also bring ihn jetzt, zeig ihm, pass auf, ich bin jetzt hier der neue Trainer und ich setze auf dich und ich mache dich wieder zu einem Stammspieler bei Werder Bremen. Stattdessen sitzt er wieder draußen, mhm, und hat wieder dieses Gefühl, naja, jetzt ist Trainerwechsel und trotzdem reicht's nicht. Ne? So, Werder kann sich das weder sportlich noch wirtschaftlich leisten. Wirtschaftlich nicht, weil der Junge 10 Millionen kostet unterm Strich und eigentlich ja zu einem Stammspieler und Verkaufskandidaten gemacht werden sollte. Und sportlich, weil er in der Offensive einfach entscheidend ist. Wenn du ernsthaft in der Bundesliga angreifen willst, mit einem Sturm Marco Krull, Justin Ginmar, Keketop, um nur mal die drei jetzt zu nennen, dann reicht das nicht. Und das wussten wir schon im Sommer. Wir haben hier im Podcast darüber gesprochen. Und auch Werder kam zu diesem Befund, dass das nicht reicht. Deshalb haben sie ja dann Victor Boniface hektisch kurz vor Toreschluss noch geholt. Klar, sie hätten besser einen anderen geholt, aber sie haben das gemacht, weil sie gemerkt haben, das reicht nicht, um Bundesliga zu spielen. Mhm. So, an dem Punkt bist du jetzt aber schon wieder. Jetzt hast du im Winter dann, müssen wir auch drüber reden, Jovan Milosevic verpflichtet, die einzige Verstärkung im Winter, die du geholt hast. Und hinter das Wort Verstärkung machen wir direkt mal ein Fragezeichen, denn weiß nicht, wie du ihn siehst bisher, so wirklich weitergebracht hat er Werder nur punktuell und er spielt kaum.
Jeder Einsatz, den Keketop von Anfang an gemacht hat in den letzten Wochen, war in gewisser Weise auch eine Ohrfeige gegenüber Milosevic. Das muss man einfach so sagen. Entweder ist er nicht so stark oder man sieht ihn nicht so stark. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Man kann es sich einfach nicht vorstellen, dass man nicht einen Stürmer dann in der Winterpause holt, der, sagen wir mal, auf das Niveau von Keketop und vielleicht auch darüber hinauskommt. Das ist ganz merkwürdig. Wobei ich sagen muss, ich fand es jetzt gar nicht so schlimm, in Anführungszeichen, dass Keketop gespielt hat. Und ich habe mir schon auch gedacht, dass man natürlich darauf setzt, dass vielleicht sogar der Knoten geplatzt ist. Wir beide wissen, die Wahrscheinlichkeit, da hast du vollkommen recht, war nicht besonders hoch. Und mich hat es aber viel mehr geärgert, dass Justin Ginmar gespielt hat, weil das wäre ja durchaus auch eine Position gewesen, auf der ich dann Sammy Mbangula gesehen hätte. Also da hätte ich ihn eher dann bringen wollen. Und was ich wirklich sehr merkwürdig fand, war, dass man das in der Pause nicht korrigiert hat. Also man hat ja in der ersten Halbzeit schon gesehen, dass Keke eben diesen Aufschwung, den man sich versprochen hat, nicht genommen hat nach diesem Tor. War schon ein großes Problem und da hätte man in der Pause durchaus schon reagieren können und eben Milosevic bringen. Aber das ist eben genau die Frage. Was ist da los mit dem Jungen? Also entweder ist er nicht so gut, dann hätte man ihn ja nicht leihen müssen. Oder er ist so gut.
Das wäre schlimm.
Ja. Ja, richtig. Oder er ist so gut, dann müsste er aber auch spielen. Also irgendwo dazwischen geht ja nichts. Er kommt ja auch nach einer guten Saison, die er in Belgrad absolviert hat.
Absolut, ja.
Also von daher.
Er hatte da ja bis vor die Weihnachtspause hat er da gespielt und da hat er gut gescored und getroffen, national wie international, hat da gezeigt, dass er, wie das so schön heißt, weiß, wo das Tor steht. Und das hat er auch bei seinem Tor, was er bisher für Werder geschossen hat, gegen Eintracht Frankfurt ja auch gezeigt, ne? Dass er da eine Abschlussqualität hat. Und das ist ja Teil des Problems im Werder-Angriff. Ich höre schon die Stimmen, die sagen, ja, aber wir schießen ja so oft aufs Tor wie kaum eine andere Mannschaft. Also in vielen der letzten Spiele war das hauptsächlich eine wilde Bolzerei am Ende, ne, weil alles irgendwie aufs Tor geschossen hat aus allen Lagen. Es kam aber nur ein ganz geringer Prozentsatz überhaupt am Tor an, also zwischen den Pfosten und der Latte, wenn ihr wisst, was ich meine. Alles andere ging ja irgendwo hin. Ne? So, übrigens eine schöne Erinnerung an Pep Guardiola damals, als er zu Bayern München kam. Der hat das Training mehrfach unterbrochen, das Training wohlgemerkt, hat immer wieder das Tor angezeigt mit den Händen, hat gesagt, Leute, ihr müsst schon wenigstens das Tor treffen. Ne? War drüber vorbei, dann seid ihr bei Bayern falsch. Ne? So, das kannst du jetzt nicht von jedem bei Werder Bremen erwarten. Aber den Ansatz finde ich interessant. Denn du kannst ja nicht immer drüber und vorbeischießen. Das ist nicht Sinn des Sports.
Ja, aber ist das, um da mal ganz konkret zu bleiben, ist das eine Sache des Willens? Also es ist bestimmt eine Sache der Konzentration, weil im Training treffen sie das Tor schon nochmal. Aber ist Konzentration nicht auch eine Frage des Willens, der Bereitschaft?
Ich sage, es ist eine Qualitätsfrage. Und das hat ja auch Jens Day offen angesprochen, auch nach dem Freiburg-Spiel wieder. Er hat gesagt, Freiburg hat einen qualitativ hochwertigen Abschluss, den machen sie super und uns fehlt dieser qualitativ hochwertige Abschluss. So ungefähr kann man die Worte von Jens Day, er ist ja des Deutschen nicht supermächtig, aber so hat er es gemeint und so hat er es fast auch gesagt. So kann man die übersetzen. Und das ist ja genau der Punkt. Und das meinte ich ja, wenn du auf diesen Sturm setzt mit einem, ich sag jetzt mal, einem Marco Krull, einem Justin Gin, Makeke Top, das ist ein verkappter Abstiegssturm oder ein verkappter Zweitligasturm. Das klingt jetzt böser, als es ist. Das liegt einfach daran, die haben zwar mal so einen tollen Moment, wie jetzt dieser Fallrückzieher von Justin oder das ein oder andere Tor, was Justin in der Saison geschossen hat. Keke hat auch gerade dieses wichtige Tor zu Hause dann gemacht, was sich von Heimniederlage bewahrt hat, aber den Trainer nicht gerettet hat. Mhm. Aber unterm Strich, wenn du dann am Ende der Saison abrechnest, dann sind die alle nicht in der zweistelligen Scorerquote unterwegs. Und Das reicht halt dann nicht, um dich als Werder Bremen in der Bundesliga zu halten. Deshalb gab es ja die Hektik, Victor Boniface zu verpflichten. Deshalb gab es im Winter die Notwendigkeit, im Sturm wieder nachzulegen, weil die vorhandenen Stürmer einfach nicht gut genug treffen. Und wenn du dann Milosevic holst, dann muss der spielen. Weil die Alternative wäre ja, die spielen zu lassen, denen du es nicht zutraust. Und an dem Punkt sind wir schon wieder, auch nach dem Trainerwechsel. Mhm. Und wenn du dann einen Spieler hast wie Sammy Mbangula, der nachgewiesen hat, dass er treffen kann und der vor allen Dingen ja gerade, wenn er zuletzt reinkam, super Standards geschossen hat, super Triplings angesetzt hat, man hat richtig gemerkt, okay, der will und der kann. Ich finde, ein Spieler wie Sammy Mbangula, und ich bin ja halber Belgier, ich kann mich so ein bisschen reindenken in die Mentalität, den kannst du nicht holen und nur an der Trainingsleistung messen. Du musst ihn an dem messen, lach nicht, das ist so.
Nee, ich frage mich gerade, was du eigentlich alles bist. Rheinländer?
Ich bin viel. Ja, ich habe tatsächlich einen belgischen Pass. Weißt du, warum ich nicht Stefan heiße oder Andreas? Weil ich einen belgischen Pass habe. Ich bin tatsächlich belgischer Staatsbürger, auch Deutscher.
Messdiener
war ich auch schon, richtig.
Das seit letztem
Jetzt lass mich doch mal ausreden.
Ja, bitte. Ja,
lass mich doch mal ausreden.
Ich wollte das einfach mal sagen, wie breit du aufgestellt bist. Das ist ja auch für die Hörer durchaus
spannend. Ja, es ist ja manchmal auch gar nicht schlecht. Einer meiner engsten Freunde im Fußball, wenn man im Fußball von Freundschaften reden kann und diese Freundschaft hält schon viele, viele Jahre, ist Marc Wilmots. So, Marc Wilmots war viele Jahre belgischer Nationaltrainer, hat unsere Nationalmannschaft auf Platz 1 der Weltrangliste geführt, damals und endlich wieder zu großen Turnieren, das war ja er. Und er hat viel mit mir gesprochen, wenn ich ihn besucht habe. Ich durfte ins Hotel der Nationalmannschaft und so in Brüssel. Hat viel mit mir über Mentalität gesprochen. Ja. Und das meine ich halt jetzt bei Sammy Mbangula. Du darfst ihn nicht daran messen, was er dir im Training anbietet. Du musst ihn an dem messen, was er zeigt, wenn das Flutlicht an ist, wenn 42.000 Menschen da sind, wenn der Druck da ist, und dann liefert er ab. Mhm. Und das war jetzt in den letzten Spielen so. Und da hätte man ja ansetzen müssen und sagen müssen, okay, du zeigst wieder was, wir vertrauen dir jetzt. Und zwar mal mehrere Spiele hintereinander. Aus eigenem Interesse des jeweiligen Trainers. Weil du brauchst vorne diese Qualität. Du kannst ja nicht sagen, die anderen sind besser, das ist der Witz in Tüten.
Also ich habe mir auch sagen lassen, dass bei Sammy Mbangula ganz lange immer irgendwas nicht so ganz hundertprozentig war. Er hatte auch mal Probleme mit den Zehen. Der kam nie so richtig hundertprozentig an und trotzdem hast du natürlich vollkommen recht. Du musst so einem Jungen dann das Gefühl geben, wir setzen auf dich und du kannst dich jetzt hier auch mal ausprobieren und zwar auch auf einer Position, die dir liegt, nämlich vorne irgendwo im Sturm, am besten außen und nicht als linker Verteidiger. Und das hat er eigentlich tatsächlich nicht so richtig bekommen in den letzten Monaten. Das muss man einfach so sagen. Klar, hast du vollkommen recht. Und die Chance ist verpufft jetzt erstmal wieder.
Den letzten Sieg, den Werder gefeiert hat, das war ja im November, Anfang November gegen Wolfsburg. Den hat Sammy Mbangula rausgeschossen in der Nachspielzeit. Das war sein Tor, dieses Tor zum 2:1. Und guckt euch mal an, wie schlecht die Standards sind in den letzten Wochen und Monaten, wenn sie von egal wem geschossen werden, der nicht Sammy Mbangula heißt. Das ist ja teilweise tragisch. Und er schießt sie halt besser, das haben wir ja gesehen. Und auf diese Qualität würde ich ja auch nicht verzichten. Es geht ja nicht mal um seine Abschlussqualität oder seine Dribblings in den 16er, denen er für Torgefahr oder vielleicht sogar wieder für Strafstöße sorgt, wie zu Beginn der Saison. Es geht ja auch um diese Standardqualität. Du kannst ja nicht einfach in allen Belangen immer schlecht sein in der Offensive, dann wirst du keine Spiele gewinnen und dann wirst du absteigen.
Ja, vor allen Dingen.
So, ja, nee, du atmest jetzt tief durch, aber es ist ja so, ne? Im Mai schauen sich dann alle groß an und sagen, ja, das war also unnötig, heißt es dann, unnötiger Abstieg. Nee, du musst jetzt die Korrekturen machen, die dich dahin bringen, dass du genügend Spiele gewinnst. Du kannst ja nicht sagen, dann, jetzt haben wir Bayern meinetwegen noch verloren, gehen wir mal vom Worst Case aus, dann sind es 12 Spiele, die du nicht gewonnen hast. Und dann sagst du, und jetzt legen wir den Schalter um, weil jetzt kommt ja St. Pauli, wo du übrigens auswärts erstmal bestehen
ja,
musst. Ne?
Gerade nach letzter
Woche. Und dann
Woche,
kommt ja
genau.
Heidenheim und Mainz und wie sie alle heißen. Und die haben wir ja teilweise schon mal geschlagen, übrigens nicht alle, ne? Teilweise schon mal geschlagen oder da gepunktet und dann ist alles wieder gut. Also mir fehlt der Glaube, dass eine Mannschaft, die so oft nicht gewonnen hat, einfach so den Schalter umlegen kann, weil dir fehlt das Selbstbewusstsein, dir fehlt das Zutrauen in den Nebenmann, dir fehlt einfach eine ganze, ganze Menge. So, und jetzt zu sagen, okay, erinnert euch mal dran, ich habe es ja hier gesagt in der letzten oder vorletzten Folge, Horst Steffen war am Ende in diesem Modus, ihr müsst immer nur so weiterspielen, dann werdet ihr irgendwann auch belohnt. Da habe ich schon damals gesagt, das ist falsch, du wirst nicht belohnt, wenn du so weiterspielst, sondern du gewinnst weiterhin nicht, wenn du so weiterspielst. Das haben wir ja erlebt. Mhm. Und bei einem neuen Trainer jetzt, Daniel Thun, ist es genauso. Wobei ich glaube, dass er, wenn er nochmal die Chance hätte, das Freiburg-Spiel zu coachen, es anders machen würde. Mhm. Man hat es dann am Sonntag nach dem Spiel gemerkt, seine Aussagen, ich weiß nicht, wie es bei dir angekommen ist, klangen dann doch schon weniger euphorisch nach der Niederlage als in den Tagen davor, wo er dann doch sehr begeistert war, in der Bundesliga endlich zu sein und so eine tolle Mannschaft mit guten Jungs trainieren zu dürfen. Ne?
Wie finde ich die richtigen Führungskräfte in Ihrem Unternehmen? Ganz einfach. Mit Menschenkenntnis, Empathie und einem Netzwerk aus über 18 Jahren in der Branche. Ob Vertrieb, Produktion, Controlling oder Marketing. Ich kenne die Kandidaten, die den Unterschied machen. Marco Mock Consulting. Rufen Sie an. Wir reden.
Wir hatten uns ja schon gleich danach mal ausgetauscht, aber ich würde gerne noch mal nachtragen, weil ich ja tief eingeatmet habe. Irgendwas muss da ja kommen. Du hast vollkommen recht. Also du kannst dir auch mal schlechte Abschlüsse oder den Umstand gar nicht zum Abschluss zu kommen erlauben, wenn du gute Standards setzt. Das heißt, wenn da nichts geht aus dem Spiel raus, dann ist es ja nun eine sehr alte Weisheit, dass man dann tunlichst über Standards versuchen sollte, Torgefahr zu erzeugen. Das ist ja der Punkt. Und was Daniel Thun betrifft, wir hatten uns ausgetauscht. Wir waren, wenn ich das mal zusammenfassen darf, beide so ein bisschen irritiert über einen weiteren Trainer, der ganz stark zum Ausdruck bringt, wie schön das ist, dass er jetzt in der Bundesliga angekommen ist, wie toll er das alles findet und dass er ja auch eine sehr gute Mannschaft coachen wird. Also ne, eine sehr positive Darstellung, kann man auch sagen. Ich meine, was soll ein Trainer auch sonst anders machen? Der würde auch nicht sagen, naja, ich habe mir das mal angeguckt die letzten Wochen. Also hier sind aber auch Spieler unterwegs. Nein, natürlich nicht. Er wird es immer ein bisschen positiver machen und trotzdem waren wir schon dann auch, sagen wir mal, leicht irritiert darüber, dass eigentlich alles so positiv war, weil nach 10 sieglosen Spielen in Folge kommt man ja eigentlich nicht zu so einem Ergebnis. Und trotzdem haben wir jetzt gesehen, nach dem Spiel war ein ganz anderer. Er hat Haltung gesagt, es bedarf einer anderen Haltung, man muss gar nicht so viel trainieren oder man muss jetzt auch nicht unbedingt länger noch trainieren, denn man braucht eine andere Haltung und das ist ein Synonym für tatsächlich Wille, Bereitschaft, Einsatz. So, das will er sehen und das hat man zumindest ja im letzten Drittel eben in dem Maße, nicht im ausreichenden Maße gesehen.
Bin komplett bei dir, mal wieder, Stefan. es ist auch jetzt auch kein Tune-Bashing, ne? Weil mir hat auch jemand geschrieben, ja, jetzt ist der Trainer gerade mal ein paar Tage da und jetzt muss man ja nicht direkt kritisieren, darum geht es ja gar nicht. Es geht darum zu hinterfragen, wie er diesen Start genutzt hat, denn Werder hat nicht mehr so viele Patronen, die sie nutzen können. Sie haben den Trainer jetzt schon gewechselt, das Transferfenster ist zu. Es liegt jetzt wirklich daran, dass Thun das hinbekommt. Ne? Mhm. So, und diese Pressekonferenz, die war mir halt zu euphorisch. Ich verstehe schon, also seine Antrittspressekonferenz meine ich. Ich verstehe schon, dass das bei vielen Fans dann gut ankommt, wenn er sich da hinsetzt und sagt, hier die Raute auf der Brust und wenn die Raute anruft und mein Vater war schon Werder-Fan und wie oft er da schon auf Platz 11 war und das Weserstadion da gesehen
das
hat.
Das weiß
und so
ich schon mal
Spieler,
nicht, ehrlich gesagt. Da glaube ich schon mal, sind
Spieler
die
fast.
Die meisten sind schon viel reflektierter da und wissen genau, dass er das macht, auch macht, um gut anzukommen. Aber ist egal, ich weiß ja, was du meinst. Das ist kein schlechtes Zeichen. So. Ne? Macht man ganz
so
gerne.
Ich wollte nur sagen, es war halt eine große, große Begeisterung da. Und ich habe mir halt gedacht, als ich das gehört habe, ich war ja auch in dieser Pressekonferenz und habe ihn reden hören, habe ihm auch ein bisschen was dann taktisch gefragt. Da kam aber eigentlich wenig, weil er sich wahrscheinlich auch erstmal ein Bild machen wollte, ob er jetzt offensiver oder defensiver spielen will, hatte ich ja gefragt. Also wenn man diese ganze Werder-Folklore abkratzt von dieser ersten Pressekonferenz, dann bleibt halt sehr wenig übrig. Und meine Hoffnung war, dass er aber trotzdem dieses Spiel nutzt, um diesen Impuls zu geben. Und dass er auch der Mannschaft zeigt, hey Leute, es geht nicht so weiter wie vorher, sondern jetzt weht hier ein ganz anderer Wind und wir machen die Dinge anders. Und wir machen auch andere Personalentscheidungen. Ja. Und genau das hat er nicht gemacht. Er hat dieses Ass nicht ausgespielt. Und das ist aus meiner Betrachtung schade, mindestens schade, vielleicht sogar falsch. Diese Chance kriegt er nicht wieder. Gegen Bayern wird es jetzt super schwer. Und dann hast du ja schon die Stimmung auf Halbmast nach diesem Trainerwechsel. Und das ist halt ein Stück weit unnötig. Ich sage ja nicht mal, dass du in Freiburg gewonnen hättest oder einen Punkt geholt hättest, wenn du 2, 3 Positionen verändert hättest. Aber du hättest den Spirit in diesem Kader, in dieser Mannschaft geschärft wieder. Du hättest eine ganz andere Reibung erzeugt. Und das brauchst du ja für die Spiele, die nach Bayern kommen. Du kannst dann nicht sagen, Bayern jetzt noch und dann fangen wir an. Nee, dann hören wir möglicherweise auf. Ne?
Wir sind doch bei Leo. Ich habe es vorhin ja auch nur halb scherzhaft gesagt.
Ja, ja, nee, ist gut.
Er hat sich ja auch geäußert zu der Personalie, hat sich nicht festgelegt und hat, wie man dann ja auch gesehen hat, ihn nicht sofort in die Startelf befördert. Ich habe seinen Worten schon entnommen, dass Leo eine andere Rolle spielen wird. Und dabei musste ich tatsächlich auch daran denken, dass du vor einigen Wochen noch gesagt hast, oder vielleicht sogar im letzten Jahr schon, wenn irgendwann mal, ich hoffe das nicht, aber wenn irgendwann mal ein neuer Trainer kommt, dann wird der mit Leo Bittencourt in der Startelf spielen oder zumindest wird er eine ganz andere Rolle spielen, weil du den brauchst im Abstiegskampf. Das heißt, ja. Chapeau, würde ich sagen, hast du gut vorhergesehen, war jetzt auch vielleicht gar nicht so schwer. Ich bin ja auch immer der Ansicht gewesen, dass die Mannschaft sehr viele Dinge von dem vermissen lässt, die Leo dann bieten kann. Und trotzdem muss man sagen, wir sind nah dran. Also Leo wäre zum Beispiel nochmal so ein Kandidat auch für mich und für dich vermutlich auch, der das mitbringt. Ich glaube, das ist auch so ein Typ, der will auch unbedingt dann ein Tor schießen. Verstehst du, was ich meine? Also der versucht es dann auch nochmal aus 25 Metern und schießt auch nicht dann 20 Meter am Tor vorbei, sondern ist dann auch nochmal eben einer, der sagt, da muss doch jetzt mal was passieren und stemmt nicht die Hände in die Hüften und sagt, also heute geht auch wieder nichts. Das ist dann auch zu wenig.
Ganz genau. Ganz genau. Und das ist der Punkt. Und ich habe nicht nur gesagt, wenn ein neuer Trainer kommt, dann wird er wieder mehr auf Leo Bittencourt setzen oder möglicherweise sogar in die Startelf stellen. Erinnere dich mal dran, als wir in den ersten Saisonspielen waren und Leo Bittencourt damals keine Rolle spielte. Da haben wir darüber diskutiert, ist es richtig, dass der neue Trainer jetzt einen Čović vorher bringt, bevor er Leo bringt und so weiter. Dann haben wir das ein bisschen gefeiert, dass er die Jugend fördert, Horst Steffen und so weiter.
Du.
Damals habe ich aber auch gesagt, solange du auf Platz 8, 9, 10 der Tabelle bist, ist es wunderbar, kann ich das nachvollziehen. Aber sollte Werder mal in den Abstiegskampf geraten in dieser Saison, dann brauchst du einen Leo Bittencourt viel mehr als einen Patrice Čović. Und da sind wir jetzt, also noch tiefer in den Abstiegskampf können wir nicht mehr geraten. Die Lage ist wirklich ernst. Mhm. Und dann brauchst du so Spieler wie Leo Bittencourt, der erstens viel erlebt hat im Profifußball, dem ist vor nichts mehr bang, der ist auch nicht aufgeregt vor so einem Spiel und der spielt auch keinen Druck. Zweitens ist er torgefährlich, er ist statistisch gesehen auch torgefährlicher als alle anderen Mittelfeldspieler, Ausnahme Jens Day, die bei Werder Bremen spielen,
das ist allerdings also
als alle offensiven Mittelfeldspieler. Er ist nicht so schwierig, ja, auf den Punkt, was nicht so schwierig ist, kommen wir gleich noch, habe ich mir ganz dick aufgeschrieben. Vor allen Dingen bringt er aber Mentalität mit und Führungsstärke. So, und beides fehlt ja. Mentalität ist ja das, was Tune nach dem Freiburg-Spiel meinte mit Haltung. Er hat ja sinngemäß gesagt, wie du es eben gesagt hast, da ist nicht entscheidend, ob wir jetzt noch 2, 3 Wochen zusammen trainieren, sondern du brauchst eine gewisse Haltung, um so ein Spiel zu gewinnen. Das ist eigentlich eine richtige Watschen für diese Werder-Mannschaft. Eine richtige Watschen. Ja, ja. Auch für die Führungsspieler. So, aber auch eine Watschen für die Aufstellung, die seine Co-Trainer gewählt haben und die Herangehensweise, muss man ehrlicherweise auch sagen. Mhm. Ne? Denn da hat natürlich genau die Haltung gefehlt, die in den letzten Wochen und Monaten schon gefehlt hat.
Ja.
Das ist ja jetzt nichts Neues. Also da haben wir uns hier schon in Rage geredet, bevor Tune überhaupt in Bremen unterschrieben hat. Ne? Muss man auch sagen. Das hätten beide Co-Trainer wissen müssen. Ja. Aber was ich sagen wollte, in der Offensive brauchst du Leo vielleicht auch deshalb. Er ist nicht nur Schussgewalt, er ist übrigens auch kopfballstark. Denkt man gar nicht bei seiner Körpergröße.
Ja, weil er will.
Halt. Aber er ist kopfballstark. Genau, weil er diesen Willen reinbringt. Denn er geht dahin, wo es weh tut.
Ja.
Und er ist auch lästig für die Gegner. und er ist wichtig für die eigene Mannschaft, um zu führen. Aber natürlich musst du dann dein Mittelfeld oder deine Offensive anders gestalten. Aber das musst du tun, wenn du Spiele gewinnen willst. Du kannst nicht weiter in der jetzigen Formation einfach so munter vor dich hinspielen und denken, ja, irgendwann wird es schon klappen. Das wird nicht passieren. Das halte ich für hochgefährlich. Du bist jetzt schon die Mannschaft, die die wenigsten Großchancen hat in der Bundesliga. Also es gibt niemand, der weniger hochkarätige Chancen hat als Werder Bremen. Da musst du dich ja mal fragen, hey, was verändere ich, um erstens mehr Chancen zu haben? Da kommt Leo ins Spiel. Und zweitens, um sie dann auch zu nutzen. Und da kommen dann halt, wie wir eben gesagt haben, die Mbangulas und Milosevic. Du hast also ein paar Optionen. Es ist nicht so, dass der Trainer die letzten 11 da aufstellt, die überhaupt noch über die Wiese laufen können, sondern du hast Optionen. Aber wenn du sie nicht nutzt, wie soll es denn dann besser werden? Wenn du alles machst wie bisher, dann ändert sich nichts. Und das haben wir in Freiburg gesehen, sogar auch schon wieder in Überzahl.
Was hast du dir notiert? Wir müssen ja so langsam mal zum Ende kommen.
Ich habe mir notiert, dass du gegen Bayern München den Mut haben solltest, die Veränderungen schon zu machen in der Startformation, vielleicht sogar auf Viererkette umzustellen. Auf jeden Fall Mbangula, Leo und Milosevic vielleicht alle in die Startelf oder aber zu deutlich mehr Spielanteilen verhelfen und nicht jetzt dich einigeln gegen Bayern und sagen, ja, hoffentlich wird es nicht zu schlimm, 3 oder 4 geht schon so, sondern du musst dieses Spiel nutzen, um Vollgasfußball zu zeigen, um die Spieler, die du dann in den Wochen danach brauchst, und das sind diese Mbangulas, Milosevic, bitten kurz, um die auf Betriebstemperatur zu bringen. Die haben teilweise sehr lange nicht mehr gespielt, die brauchen jetzt Wettkampfpraxis, die brauchen dieses Gefühl wieder für die Abstände, für die Räume, für die Passgenauigkeit. Damit kannst du nicht in der Woche nach dem Bayern-Spiel anfangen. Deshalb nutzt dieses Bayern-Spiel. Wenn ihr Glück habt, kriegt ihr das Weserstadion hinter euch und könnt was reißen. Es gab jetzt einige Mannschaften, die gegen Bayern was gerissen haben. Augsburg hat gewonnen, der SV hat einen Punkt geholt, etc. Also da geht ja auch was, auch wenn das super schwer ist. Aber nutzt es.
Da ging was. Ich glaube, ich würde die Vergangenheitsform nehmen, aber egal, du hast ja recht.
Man weiß es aber ja nicht. Ja. Ne? Aber nutzt es und jetzt nicht irgendwie wieder mit Fünferkette und 4 Mann davor und einigeln hinten, dann ist halt zum Glück nur 0-2 oder 0-3 verloren. Das hilft dir nicht, weil du musst das im Paket sehen mit den Aufgaben, die danach kommen. Das habe ich jetzt versucht darzulegen und ich hoffe, dass im Trainerstab diese gleichen Gedanken reifen, denn sonst droht es schief zu gehen.
Eine Vakanz im Management kostet Sie jeden Tag Geld. Ich kenne das. Ich war selbst Führungskraft in der Industrie. Deshalb weiß ich, wen Sie brauchen und wo ich ihn finde. Marco Mock Consulting, Personalberatung für mittelständische und große Unternehmen. Auf Augenhöhe seit 2007.
Das Bayern-Spiel nutzen, du hast es angedeutet, bedeutet auch, einen Spieler wie Leo Bittencourt vielleicht wieder noch ein bisschen näher in diese Führungsrolle, die er ja womöglich jetzt einnehmen soll, ja, vermutlich sogar muss, zu bringen. Denn du wirst ja nicht Führungsspieler, indem dich der Trainer dazu erklärt, sondern du wirst Führungsspieler auch dadurch, dass du auf dem Platz Leistung ablieferst. Vielleicht auch schon Führung, ne?
Und Grundvoraussetzung dafür, Stefan, ist natürlich Fitness. Ne? Wir wissen jetzt nicht, wie weit er ist. Er hat viele Wochen, ja im Prinzip Monate, nicht gespielt in der Bundesliga. Da braucht man ja auch wieder so ein bisschen, um reinzukommen. Das kann das Trainerteam am besten einschätzen. Allerdings würde ich sagen, er muss gegen Bayern Spielpraxis sammeln, damit er auf Temperatur kommt für die Spiele, die danach passieren. Da wirst du ihn brauchen im Abstiegskampf, wenn es dann gegen die Paulis und Heidenheims geht. Es ist aber auch Teil dieser Psychologie, über die wir vorhin schon mal gesprochen haben bei einem Trainerwechsel. Du musst nicht nur Leo zeigen, hey, pass auf, wir setzen jetzt auf dich, deine Situation ändert sich, sondern es ist auch ein ganz wichtiges Signal an die anderen Mittelfeldspieler oder Offensivspieler, je nachdem, wie du es jetzt gruppierst dann in der Startelf, denen zu sagen, hier, pass mal auf, ihr habt gemeint, ihr könnt ohne Leo und jetzt gucken wir auf die Tabelle, wo ihr steht. Und jetzt ist Leo hier wieder derjenige, der das Kommando führt. Das wäre auch ein ganz wichtiger Aspekt, den darf man nicht unterschätzen. Abstiegskampf ist ganz viel Kopfsache auch.
Klar, auf jeden Fall. Ja, dann werden wir sehen, was passiert gegen die Bayern. Und es interessiert beobachten, dieses Spiel am Samstag.
Ich hoffe nur, dass wir danach nicht wieder an Marco Friedl und Jens Day traurig vor den Kameras stehen haben, die versuchen, irgendwas zu erklären. Denn das ist auch erkennbar, diese beiden sind so durch im Moment mit dieser Saison und der ganzen Situation, die ziehen den Karren nicht raus. Also gerade deshalb wäre es vielleicht ganz gut, wenn Leo da mehr übernehmen würde. Wir gehen aber hier heute nicht auseinander, Stefan, ohne dass ich mal was aufgreife, was du in der letzten oder vorletzten Folge hier bei unserem Grün auf Weiß Podcast gesagt hast. Da hattest du ja schon angedeutet, dass du eher unzufrieden bist mit der Gesamtperformance von Karim Koulibaly, weil er selten weit weg ist, wenn ein Gegentor fällt. Ne? Ich sag's mal so salopp. Ich habe ihn dann noch ein bisschen in Schutz genommen, darauf verwiesen, ja, der ist ja auch erst 18 und spielt eigentlich eine solide Saison, wenn man bedenkt, dass er auch noch in der U19 spielen könnte. Aber wenn wir jetzt das Gegentor in Freiburg gesehen haben, dann muss ich dann an deine Worte denken. So kannst du nicht verteidigen. Ne? Das liegt jetzt nicht nur an Koulibaly, sondern so kannst du insgesamt als Mannschaft nicht verteidigen nach dem Ballverlust von Malatini. Die Außenbahn war nicht richtig besetzt, da kannst du einen Bus durchschicken. Und dann ist Koulibaly sehr passiv, als Beste aufs Tor zuläuft. Und ich bin der Meinung, wenn da ein Niklas Stark oder ein Amos Pieper gestanden hätte, der hätte das nach vorne offensiv verteidigt. Wenn du dann siehst, dass Marco Friedl sofort das auch anspricht, dass das Tor gefallen ist und Koulibaly fragt, was hast du da gemacht, merkst du auch, dass es natürlich in dieser Mannschaft arbeitet. Das gehört vielleicht auch zu diesen Veränderungen, die Marco Friedl nach dem Spiel angesprochen hat, die nötig sind. Du kannst so nicht verteidigen. Und da muss jetzt auch Karim aufpassen, dass er nicht eine an sich gute Saison, die ihn zum Shootingstar bei Werder gemacht hat, in die Tonne kloppt durch solche Aktionen. Denn eins ist mal klar, sein Traum von einem Wechsel im Sommer, der geht nur in Erfüllung, wenn er nicht mehr dieser Zehen hat. Denn sonst ist er das Gesicht ganz schnell des Niedergangs auch von Werder Bremen. Das ist ein ganz, ganz schmaler Grat jetzt.
Also Karim Koulibaly ist keinesfalls verantwortlich in irgendeiner Form für den Niedergang der letzten Wochen, das muss man auch sagen. Er spielt auch, wie du ja schon mal gesagt hast, eine stabile Saison, aber er spielt eben auch keine überragende. Und deshalb hielt ich es tatsächlich auch in den letzten Monaten schon immer mal für eine gute Idee, ihm mal eine Pause zu geben. Auch für den Jungen, für seine Entwicklung, dass er sieht, ich bin noch nicht da angekommen, wo mich vielleicht alle sehen, wo ich mich vielleicht selber auch schon sehe, sondern habe noch viel zu lernen, weil das ist ja der entscheidende Punkt. Es ist schon klar, dass man ihn gerne verkaufen möchte, aber vor dem Wunsch, eine große Einnahme zu erzielen mit dem Spieler, steht ja immer noch dessen Entwicklung und die gilt es ja mit einer Priorität zu versehen.
Ist jetzt aber auch für Werder Bremen eine ganz verzwickte Situation, denn natürlich ist Karim Koulibaly nach dieser Saison, und der Junge ist 18, der Potenzialspieler, wo du hoffst, dass irgendein Verein da im Sommer zugreift und dir eine hohe Ablösesumme gibt, mit der du erstmal planen kannst. Aber über allem darf ja nicht stehen, wir lassen Koulibaly spielen, um ihn möglichst teuer zu verkaufen, sondern über allem muss ja stehen, dass du die Klasse hältst. Also das ist das übergeordnete Ziel. Und das konkurriert bei so Szenen wie in Freiburg miteinander. Das muss man im Auge behalten.
Das ist mal wieder ein sehr gutes Stichwort. Wir werden dann eben auch im Auge behalten, was sich am Wochenende tut, was sich am Samstag 15.30 Uhr gegen den FC Bayern München tut. Und dann wollen wir mal sehen, wie wir nächste Woche dastehen.
So machen wir das und verbunden mit diesem Bayern-Spiel habe ich zwei Hoffnungen. Die eine Hoffnung ist, dass sich jetzt nicht der Reihe nach noch ein paar Jungs krank melden, sondern dass du wirklich mit der bestmöglichen Formation da auftreten kannst, dass alle auch Bock drauf haben, das zu tun und nicht sagen, boah, da will ich lieber nicht am Feld stehen, sondern das jetzt annehmen. Das ist das, was Werder jetzt braucht. Und das zweite ist, dass wir gegen Bayern weniger, aber dann auch in den Spielen danach nicht wieder immer hören, ja, eigentlich war es ja gar nicht so schlecht, wir waren ja phasenweise ganz gut. Wenn immer etwas fehlt, Stefan, wenn immer irgendwie was fehlt, um zu gewinnen, dann reicht es unterm Strich einfach nicht. Und Werder muss jetzt zeigen, dass sie nicht nur so ein bisschen mithalten können, sondern dass sie Spiele gewinnen. Das ist das A und O. In diesem Sinne, Leute, ihr werdet das auch so sehen, sage ich, bleibt grün-weiß. Und Stefan wird euch jetzt noch unsere E-Mail-Adresse nennen.
So ist es. grünaufweiß@weser-kurier.de. Schreibt uns gerne. Schreibt uns, wenn ihr Anregungen, Vorschläge oder sonstige Dinge habt. Kritik bitte direkt nur an JJ natürlich. Ha. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
Macht's gut. Ciao.